FM Spektrum. Eine Sendung von Radio Maria Österreich.
Einen schönen guten Abend und grüß Gott. Bei RM Spektrum begrüßt Sie sehr herzlich Gudrun Trausmuth. Geniale Paare der Kirche. Wie sich Frauen und Männer wunderbar ergänzen. Das ist das Thema des heutigen RM Spektrum. Gast im Studio ist heute Uwe Wolf, ein deutscher Kulturwissenschaftler, Schriftsteller und Theologe. 2020 ist er zum Katholizismus konvertiert und ist lange schon bekannt durch zahlreiche Bücher über Engel und Heilige. Seine Biografien, etwa jene über Walter Nick oder Edzard Schaper, wurden mehrfach ausgezeichnet. In der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost hat Uwe Wolf eine Serie über etwa 30 geniale Paare der Kirche publiziert. Diese Serie wird im Frühling 2023 in Buchform erscheinen im Verlag Media Maria. Drei dieser vielen genialen Paare der Kirche wird Uwe Wolf uns in der heutigen Sendung vorstellen.
Ja, meine lieben Zuhörenden, heute muss man sicher, wenn man Katholik ist, immer wieder anhören, der Katholizismus sei eine reine Männerkirche. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist auch grundfalsch. Und deshalb hatte ich Lust gehabt, mich mal mit den Männern und Frauen, die als Paar, nicht nur als Ehepaar, das gibt es auch, sondern auch als spirituelle Gemeinschaft im Glauben. Also ich hatte Lust gehabt, mich mit Paaren zu beschäftigen, die die Kirche vorangetrieben haben. Geniale Paare sozusagen. Genius, darunter verstehen wir ja immer so etwas wie eine inspirierte Kraft. Also das ist mehr als nur eine gute Absicht, ein guter Wille. Da kommt etwas zusammen, was einfach vom Himmel her zusammengehört und so entsteht Großes. Und wenn man anfängt nachzudenken über geniale Paare der Kirche, dann fallen einem plötzlich ganz viele berühmte Paare ein, die man alle schon kannte, aber unter diesem Gesichtspunkt, dass hier Mann und Frau zusammenarbeiten, nie weiter nachgedacht haben. Ich nenne mal gleich das berühmteste Beispiel, was alle von Ihnen kennen. Das ist der heilige Augustin, der Kirchenvater, und seine Mutter Monika, die eine unglaublich inspirierende Kraft auf ihn ausgeübt hat, die überhaupt also ihn zum Christentum gebracht hat. Und wenn man von dem heiligen Augustin mal ganz an den Anfang unserer Kirchengeschichte zurückgeht, da findet man schon geniale Paare zuhauf in der Bibel. Und zwar bei Jesus. Also Jesus, der ja Maria von Magdala, die große Sünderin, zum Glauben geführt hat. Oder Jesus, der auch befreundet war. Man kann wirklich dieses Wort gebrauchen. Freundschaft, befreundet war mit einem genialen Geschwisterpaar. Nämlich, das waren Martha und Maria und ihr Bruder Lazarus. Jesus war ja jemand, der als Wanderprediger durch das Heilige Land zog, aber er hatte immer wieder auch so Ruheorte gehabt, wo er einfach mal, heute würde man sagen, entspannen konnte, mal zu sich selbst kam, von der ganzen Predigt und Wundertätigkeit zurücktreten konnte und einfach nur Mensch sein konnte. Und das konnte er bei Martha und Maria. Also von Jesus angefangen über seine eigene Familie. Wir denken an den heiligen Josef und Maria, die Mutter Gottes, zieht sich eine ganz große, hochinteressante Spur von interessanten Lebensläufen durch die gesamte Kirchengeschichte bis in die Gegenwart.
Thank you.
drei berühmte Paare, wie gesagt, habe ich ausgesucht für unsere kleine Stunde hier am Hörfunk. Ich denke, Sie werden sie alle kennen, mehr oder weniger gut. Das erste Paar ist Anna-Katharina Emmerich, eine stigmatisierte Nonne aus Dülmen. Das ist oben im Westfälischen, im Norden Deutschlands. Und ihr Biograf Clemens von Brentano. Dieses Paar wird uns dann gleich führen in den Anfang des 19. Jahrhunderts, in eine Zeit der Verfolgung der katholischen Kirche, der Auflösung der Klöster. Das zweite Paar hat seine Hauptlebenszeit in den 40er, 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Liebhaber von mystischen Texten werden nicht nur Anna Katharina Emmerich und ihr Leben Jesu kennen, sondern auch Adrienne von Speyer, eine der ganz großen Seherinnen des 20. Jahrhunderts, die ihr Werk gar nicht hätte schaffen können ohne den genialen Mann an ihrer Seite, Hans Urs von Balthasar. Diese beiden Paare, Anna-Katharina Emmerich und Clemens von Brentano und Adrienne von Speyer und Hans Urs von Balthasar, haben ganz viel zu tun mit dem dritten Paar, nämlich mit Johannes Paul II. Und seiner Freundin Wanda Poltawska. Die Polnisch verstehen, die wissen, dass ich den Namen Poltawska deutsch ausgesprochen habe, denn das L ist durchgestrichen im Polnischen und wird dann so wie ein ausgesprochen, also Wanda Poltawska, aber ich spreche sie einfach deutsch weiter aus, nur für die, die Polnisch kennen und irritiert sind oder sein könnten bei meiner Aussprache. Johannes Paul II. Hat Anna Katharina Emmerich im Jahre 2004 selig gesprochen. Das ist die eine Verbindung zu dem ersten Paar. Und er hat Hans Urs von Balthasar, den viele für den bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts halten, der damalige Kardinal Ratzinger, also Benedikt XVI., bezeichnete Hans Urs von Balthasar als den klügsten Mann der Kirche im 20. Jahrhundert. Also wenn das nicht ein Lob ist. Also Johannes Paul II. Hat Hans Urs von Balthasar 1988 in den Kardinalsstand gehoben. Das sind also unsere drei Paare, auf die ich jetzt im Weiteren detailliert eingehen möchte.
Sie hören Radio Maria Österreich, die Sendeschiene RM Spektrum. Thema ist heute geniale Paare der Kirche, wie sich Frauen und Männer wunderbar ergänzen. Zu diesem Thema spricht Dr. Uwe Wolf.
Anna Katharina Emmerich, eine Frau aus ganz einfachsten Verhältnissen, ärmlichstes Münsterland, mit 10 und mehr Geschwistern wohnt sie in einer Karte, also in einem Bauernhaus, das nur aus einem Raum besteht, alles total verraucht, da glimmt das Feuer, aber da gibt's gar keinen Rauchabzug, also ein dunkles Loch. Da kommt sie her aus den einfachsten Verhältnissen und sie wird dann ergriffen vom Geist Gottes und fühlt sich als Nonne berufen. Sie geht in ein Kloster, in das Kloster am Agnetenberg Ich muss noch vielleicht sagen, wo wir uns befinden. Ich habe ja von Westfalen gesprochen, aber wenn wir zum Beispiel Hörerinnen und Hörer haben in Österreich oder in Süddeutschland, die wissen natürlich gar nicht, wo Westfalen ist. Also vielleicht hat man was gehört vom westfälischen Schinken oder wer gerne mal ein Korn trinkt vom Münsterländer Korn. Vielleicht weiß man etwas von der Stadt Münster als der Stadt also des westfälischen Friedens und vielleicht kennt man noch Kardinal von Galen, den Löwen von Münster. Dort oben also im Norden Deutschlands, ganz nah an der holländischen Grenze, da ist dieser Ort Dülmen auch, wo die Anna Katharina Emmerich gelebt hat und wo sie in ein Kloster eingetreten ist. Ihre Sprache ist eben auch dann so eine Mischung aus dem Dialekt, aus einem Münsteraner Dialekt, durchsetzt mit Brocken aus dem Holländischen, schwer zu verstehen, vielleicht so wie für uns Norddeutsche, wenn wir nach Bayern kommen. Das ist für uns aus der Diözese Hildesheim schon fast Ausland, wenn man mit einem echten Bayern oder Bayern spricht, ein ganz anderer Dialekt. So müssen wir uns diese Anna Katharina Emmerich vorstellen, aus einfachsten Verhältnissen. Ich sagte es, ganz einfache Sprache und zugleich, wie das immer passiert, ergriffen vom Geist Gottes. Sie ist in dem Kloster und erlebt dort ganz besondere Zustände. Sie hat Visionen, also innere Bilder, Schauungen, und zwar ausgelöst also durch die Bibellektüre. Sie hört nicht nur einen biblischen Text, wie Jesus zum Beispiel auf dem Esel nach Jerusalem einreitet, sondern sie sieht das. Sie hat das wie einen inneren Film, hat sie diese Bilder vor Augen. Und dann erlebt sie noch ganz andere merkwürdige Zustände. Sie erlebt so eine Art religiöser Ekstase und fühlt sich vom Boden emporgehoben. Und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern sie schwebt tatsächlich über dem Boden. Levitation nennt man das. Und ich weiß natürlich auch, dass wir heute oft denken, naja, das kann ja eigentlich nicht sein. Da kann ich nur sagen, Moment mal, halten wir erst mal inne. Denn das große Vorbild für all diese besonderen Zustände der Erfahrung des Heiligen Geistes war ja der heilige Franz von Assisi. Und genau bei ihm war es ja so, dass er eben diese Levitation, dieses Schweben über dem Boden erlebte. Und er wurde ja dann auch auf dem Laverna von einem seraphischen Engel dann stigmatisiert. Er trug die Wundmale Christi. Und genauso ging es dieser Anna Katharina Emmerich auch. Sie wusste mit Sicherheit nichts vom heiligen Franz von Assisi. Sie hatte vielleicht mal etwas davon gehört, aber sie erlebte eben diese Zustände der Levitation, des Schwebens über dem Boden und die Stigmatisierung. Und man muss sich natürlich vorstellen, wenn man das heute aus der Vergangenheit erzählt, dann denkt man, je nachdem, wie die eigene Einstellung ist, naja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Oder man sagt, wunderbar, ein Zeichen Gottes. Für den, der diese Zustände erlebt, war das überhaupt nicht einfach. Für Anna Katharina Emmerich war das etwas sehr Anstößiges. Sie ist damit nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Warum nicht? Weil sie natürlich also damals genauso wie heute auf enormen Widerstand gestoßen wäre. Und so kommt es dann auch. Wir befinden uns am Anfang des 20. Jahrhunderts, wir befinden uns am Anfang des 19. Jahrhunderts, und das war eine Zeit, ähnlich wie wir sie heute auch an vielen Orten der Welt erleben, eine Zeit der intensiven Christenverfolgung. Damals in Deutschland, im Norden Deutschlands, also natürlich nicht mit Gewalt und nicht mit Mord und Totschlag, aber mit Ausgrenzung. Diese Anna Katharina Emmerich kommt also in die Säkularisation hinein, in die Verweltlichung der Klöster. Sie wird aus dem Kloster rausgeschmissen. Napoleon erobert Deutschland, zieht weiter nach Polen und in Richtung Russland. Und Anna Katharina Emmerich, diese bewegte, vom Gottesbraus bewegte Nonne, die ist plötzlich heimatlos und kommt dann in einem kleinen Dorf unter. Sie wird betreut von zwei Priestern, die aus Frankreich vertrieben worden sind, und wird nun plötzlich ja anstößig, wird berühmt, weil der preußische Staat, der die Klöster aufgelöst hat, der kann natürlich so eine fromme Frau, die Levitationen erlebt, die Stigmata hat, kann die überhaupt nicht gebrauchen, denn diese Zeichen Gottes werden natürlich als Zeichen der wahren katholischen Religion begriffen und somit als ein Gegenstück also zum preußischen Glauben. Und in diese angespannte Beziehung kommt nun unser genialer Partner von Anna Katharina Emmerich hinein in unsere Geschichte, Clemens von Brentano, ein zweifach verheirateter und geschiedener Mann, ein Dichter, ein großer Dichter und wiederum ein Mann mit sehr zwiespältigem Charakter, also eine ambivalente Figur. Auf der einen Seite berühmt, weil er eine große Sammlung von Kinderliedern herausgegeben hat, die jeder von unseren Zuhörenden vielleicht kennt, nämlich sie heißt das Knabenwunderhorn. Da sind diese berühmten Lieder und Gesänge drin, die wir kennen, zum Beispiel Guten Abend, Gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, Schlupf unter die Deck. Also solche Lieder hat er gesammelt, und zwar, weil das in der Zeit lag. Es ist ja die Zeit, wo die Brüder Grimm auch unterwegs sind und die Märchen aufzeichnen. Also Clemens Brentano ist der Liedersammler, der Liederdichter, aber er fühlt sich religiös entwurzelt. Und jetzt stoßen zwei Charaktere zusammen. Dieser religiös entwurzelte Filou und dieses Genie der Literatur, dieser Clemens von Brentano und diese ganz einfache, schlichte, ebenfalls entwurzelte Nonne Anna Katharina Emmerich. Brentano will wieder zu seinen katholischen Wurzeln zurückkommen. Er war ursprünglich katholisch, also er hatte die beiden Sakramente, hat sich dann von der Kirche distanziert und geht zu Anna Katharina Emmerich nach Dömen, weil er seinen katholischen Glauben wiederfinden möchte. Und nun passiert dieses Einmalige bei diesem genialen Paar, dass diese schlichte Nonne, die überhaupt keine historische Bildung hat, aber ich sagte es, wie in einem inneren Film, also Bilder im Kopf hat vom Leben Jesu und vom Leben der Mutter Gottes, die stößt nun auf den Clemens von Brentano und der verbringt von 1818 bis 1824 6 Jahre jeden Tag, viele Stunden an ihrem Bett. Sie ist bettlägerig, sie ist so zu schwach, dass sie gar nicht laufen kann. Und er sitzt an ihrem Bett und schreibt insgesamt 16.000 Seiten Protokolle all der Visionen, die diese Anna Katharina Emmerich gehabt hat. Unsere Zuhörenden werden sicherlich das eine oder andere dieser Werke kennen. Also das bittere Leiden Jesu heißt ein Band, ein anderer Band ist über die Kindheit der Mutter Gottes. Brentano schreibt das alles auf und erregt damit natürlich auch Anstoß, weil ich hatte auf die politischen Verhältnisse hingewiesen, den Preußen war das nicht recht, dass hier so eine Art Erneuerung des Katholizismus aus dem Wunder heraus sich vollzogen hatte. Dazu kam noch ein zweites, von dem ich noch gar nicht gesprochen hatte, denn Anna Katharina Emmerich war, wie später Therese von Konersreuth, eine Fastenheilige. Sie hat keine Nahrung zu sich genommen und allein von der Eucharistie gelebt. Nun gibt es auch hier gleich die Skeptiker, die sagen, ähnlich wie im Fall der Resel von Konersreuth, das kann ja gar nicht sein, also da kann man nicht von leben, da muss doch ein Trick dabei sein. Nein, war es nicht, denn natürlich war Anna Katharina Emmerich berühmt als Fastenheilige und der preußische Staat hat sie dann gefangen gesetzt und unter Aufsicht mehrere Wochen in einem Krankenhaus gefangen gehalten, um nachzuweisen, also, dass sie da heimlich Nahrung zu sich nimmt, dass es da irgendeinen Boten gibt, der ihr vielleicht was zusteckt. Das Ergebnis war, nein, da ist alles echt. Anna Katharina Emmerich lebt alleine vom Brot der Engel, wie man diese Eucharistie ja damals nannte. Anna Katharina Emmerich stirbt also 1824 und Clemens von Brentano lebt noch weitere 24 Jahre und wird all das, was er protokolliert hat, alle Mitschriften, alle Visionen vom Bett der Anna Katharina Emmerich aus, die wird er nun also überarbeiten und nachher dann publizieren. Das wird ein Bestseller und ist es eigentlich bis auf den heutigen Tag. Dass er nun sozusagen als genialer Partner der Stimme der Anna-Katharina Emmerich dann Gehör verschafft hat, das war auf der einen Seite etwas ganz Großartiges, auf der anderen Seite war er auch ein Hindernis auf dem Prozess der Seligsprechung dieser Seliggesprochenen aus dem Jahr 2004. Ich sagte es, Johannes Paul II. Hat sie selig gesprochen. Warum hat das so lange gedauert? Weil man gesagt hat, 16.000 Seiten Protokolle vom Leben Jesu und der Mutter Gottes, ist das nicht ein bisschen viel? Oder man hat gesagt, naja, woher wissen wir denn, dass das alles echt ist? Wo ist sozusagen die echte Vision, die Gottesschau, die Christusschau, die Marienschau? Und wo schlägt hier der Dichter durch, der berühmte Dichter und Sammler von Gebeten und Kinderliedern aus des Knaben Wunderhorn? Das ist ein großes Problem ja überhaupt der Aufzeichnung von Visionen. Menschen haben Visionen. Ich erwähnte ganz am Anfang die heilige Hildegard von Bingen, die ja unendlich viele Visionen gehabt hat. Sie hatte einen Beichtvater, der die dann aufgeschrieben hat. Aber diese Visionen sind immer kurz und knapp. Genauso, wenn wir in die Bibel schauen, wir gehen zum Beispiel zum Propheten Jesaja oder Hesekiel. Die hatten ja auch Visionen gehabt von den Engeln zum Beispiel, aber das sind so 2-3 Sätze, das hat nicht so was Romanartiges, so was Ausschweifendes, und das war eben das, was Brentano geleistet hatte. Der hat einfach sozusagen das, was die Anna-Katharina Emmerich, wir erinnern uns, Westfälisches Platt, untersetzt mit holländischem Dialekt, das ist alles in einer Sprache mitgeteilt worden, von der Brentano zu Recht sagte, das kann man so gar nicht veröffentlichen, wenn wir da ein Buch draus machen wollen, dann müssen wir das irgendwie in eine Form bringen. Und das war der Grund, warum eben diese Seligsprechung sich lange, lange hingezogen hatte, und als der großartige Johannes Paul II., der ja selbst auch ein Mystiker war, auch innere Schau hatte, als er 2004 die Anna-Katharina Emmerich selig sprach, hat er ausdrücklich betont, er spricht sie selig unter Auslassung der Frage, sind diese aufgezeichneten Visionen ihres genialen Partners Clemens von Brentano, sind die echt oder nicht? Das hat man rausgelassen. Das war eine sehr kluge Entscheidung, denn hier ging es im Zentrum dann um das Fastenwunder, um die Eucharistie, um die Erfahrung der Levitation und dann eben der Stigmata, der Wundmale Christi, die Anna-Katharina Emmerich gehabt hat.
Anna-Katharina Emmerich und Clemens Brentano bildeten das erste geniale Paar der Kirche, das uns Uwe Wolf vorgestellt hat. Heute auf RM Spektrum geht es um geniale Paare der Kirche, wie sich Frauen und Männer wunderbar ergänzen. Wir wechseln nun ins 20. Jahrhundert, wenn im Folgenden Hans Urs von Balthasar und Adrienne von Speyer Thema sein werden. Thank you.
Ja, wir kommen zu unserem zweiten genialen Paar, was ich heute vorstellen möchte. Adrian von Speyer und Hans-Urs von Balthasar. Adrian von Speyer ist 1902 geboren worden, Hans-Urs von Balthasar 1905. Das ist so die Zeit, wo Karl Rahner geboren wird, Walter Nick und viele andere berühmte Theologen des 20. Jahrhunderts. Adrian stirbt 1967, also kurz nach dem Zweiten Vatikanum. Hans-Urs von Balthasar wird wesentlich älter, 83 Jahre alt, und stirbt 1988. Wir waren bei unserem ersten genialen Paar in Westfalen an der holländischen Grenze. Wir waren auch mit einem Paar zusammen, wo zumindest die Protagonistin Anna-Katharina Emmerich aus sehr einfachen, auch intellektuell ganz einfachen Verhältnissen kam. Jetzt betreten wir den Raum der Schweiz, Basel, und sind nun in der Hochkultur schlechthin. Denn diese Adrian von Speyer, evangelisch geboren, getauft, sie kam aus dem intellektuellen Adel der Stadt Basel. Sie war verheiratet zweimal, einmal mit einem Professor der Geschichte, Emil Dürr hieß der Mann, und dann später, als er starb, der ist bei einem Straßenbahnunglück ums Leben gekommen, da hat er nicht aufgepasst und wurde rausgeschleudert, ein tragischer Unfall. Sie heiratete dann den Assistenten ihres Ehegatten, das war Werner Kegi. Werner Kegi ist auch ein ganz berühmter Mann. Alle kennen ihn, die sich mit der Geschichtsforschung beschäftigen. Die beiden Herren spielen aber für uns jetzt überhaupt keine Rolle. Adrian von Speyer selbst war eine ausgebildete Ärztin, war in medizinischen Fragen sehr kundig. Das spielt insofern jetzt auch eine Rolle, weil sie eine der ganz merkwürdigen religiösen Genies des 20. Jahrhunderts ist. Adrian von Speyer war ja verheiratet, die Ehen waren kinderlos geblieben, sie hatte also erotische sexuelle Erfahrung, sie war Gynäkologin, und sie wird am Ende dieser merkwürdigen Geschichte, die ich anfange zu erzählen, wird sie, so wird berichtet, muss ich jetzt sagen, wird sie das Erlebnis der Revirginiation haben. Sie wird wieder Jungfrau werden. Das Wunder der erneuerten Jungfräulichkeit soll sich an ihr vollzogen haben. Das stelle ich hier gleich an den Anfang, um zu sagen, Adrian von Speyer ist hochgelobt und höchst umstritten. Da kommen zwei ganz, ganz unterschiedliche Positionen zusammen. Höchst umstritten, weil dort wirklich die ungewöhnlichsten Dinge passieren. Also nicht nur die Wiederherstellung ihrer Jungfräulichkeit, nicht nur die Stigmatisierung. Sie vollbringt Wunder, sie leistet eine Totenauferstehung in der Nachfolge Jesu. Also das, der Rand sozusagen des Glaubwürdigen und für viele auch Erträglichen wird mit dieser Frau erreicht, und zugleich, sonst würden wir uns ja gar nicht mit ihr beschäftigen, eine unglaubliche Schau der biblischen Geschichte und der Geschichte der Heiligen. Adrian von Speyer war auch eine Suchende, eine Konvertitin. Wir haben ja schon gehört, Clemens von Brentano ging zurück in die katholische Kirche. Luise Hensel, die Pastorentochter, wurde katholisch. Adrian von Speyer in dieser reformiert nüchternen Schweiz. Sie hat eine große Sehnsucht nach dem wahren Glauben, noch als sie verheiratet ist. Und sie trifft dann dieses Genie Hans-Urs von Balthasar, und der wird sie zur Konversion führen im Jahre 1940. Hans-Urs von Balthasar stammte aus einer uralten Luzerner Familie. Das können wir uns, wenn wir nicht Schweizer sind, kaum vorstellen, wie vernetzt dort. Also die Intelligenz war mit der Kirche, welche unglaublichen Begabungen die reformierte Kirche und die katholische Kirche hervorgebracht haben. Wir sind hier jetzt im Bereich also der genuin katholischen Tradition. Hans-Urs von Balthasar, wie gesagt, in Luzern geboren, ist dem Orden der Jesuiten beigetreten, war ein promovierter Germanist, ein exzellenter exzellenter Musiker, der den ganzen Mozart im Kopf hatte und so setzte sich ans Klavier und konnte alles rausspielen, was Mozart da komponiert hatte. Er stand in Verbindung mit den großen Gelehrten seiner Zeit und war das, was man ja heute auch so ein wenig anzüglich Vielschreiber nannte, aber ein Vielschreiber mit einer unglaublichen Qualität. Schon seine Doktorarbeit über die Apokalypse der deutschen Seele, also über letzte Haltungen in der deutschen Philosophie, ist in der erweiterten Fassung von 1500 Seiten erschienen. Ein Mann, der also wahnsinnig dicke Bücher und kluge Bücher geschrieben hat, die bis heute gelesen werden. Ich nenne nur die Titel, ohne darauf einzugehen. Eine 5- oder 6-bändige theologische Ästhetik, Herrlichkeit ist der Titel. Eine Theologik in 5 oder 6 Bänden. Die Theodramatik mit ebenso vielen Bänden. Also ein Mann, der sozusagen aus dem Stehgreif, also diktieren konnte, aufschreiben konnte. Ein Hochgebildeter, der erlebt nun in dieser Zeit des Umbruchs in den 30er Jahren, Anfang der 40er Jahren, der erlebt eben nicht nur den Krieg, wir befinden uns hier in einer Kriegszeit, der Zweite Weltkrieg 1939 bricht aus, 1940 wie gesagt die Konversion der Adrienne von Speyer, sondern erlebt auch den beginnenden Zusammenbruch der einstigen Herrlichkeit der katholischen Kirche. So empfindet er das und er versucht als Jesuit, als Theologe, versucht er sozusagen den Katholizismus zu erneuern. Das ist eine Bewegung, die nachher in den 50er Jahren ja auch in Frankreich also eine breite Spur hinterlassen wird. Hans-Urs von Balthasar trifft Adrienne von Speyer und will sozusagen mit ihr zeigen, dass alles, wovon der Katholizismus spricht, also die Welt der Wunder, die Welt der Inspiration, all das ist wahr. Gott zeigt sich heute noch, Gott erwählt heute noch Heilige. Er hat die Vorstellung, dass er in dieser Adrienne von Speyer ja einer zukünftigen Heiligen begegnet, die außergewöhnlich begabt ist. Und da findet etwas Ähnliches statt wie bei unserem ersten Paar, Anna Katharina Emmerich und Clemens von Brentano. Die treffen sich regelmäßig, Hans-Urs von Balthasar und Adrienne von Speyer. Hans-Urs von Balthasar ist damals, also 1940, noch der Studentenseelsorger in Basel. Und dann geht es so los, ein Stichwort und dann sprudelt sozusagen Adrienne von Speyer los und erzählt und erzählt. Was erzählt sie? Dieses Werk von ihr, von Adrienne von Speyer, wird 60.000 Seiten, Druckseiten später umfassen. Also etwas ganz Unvorstellbares geschieht dort. Was wird da aufgeschrieben? Es wird aufgeschrieben zum Beispiel ein Kommentar zum Johannesevangelium. Hans-Urs von Balthasar liest den einen oder anderen Vers oder vielleicht ein ganzes Kapitel aus dem Johannesevangelium und dann beginnt so eine Art nicht intellektueller Durchdringung, also geistiger Durchdringung dieses Evangeliums, sondern eine Schau, eine Art Vision, ein Ergreifen vom innersten Glauben her. Und alles, was Adrienne jetzt sieht und sagt, das schreibt Hans-Urs von Balthasar auf. Das geht also einmal durch die ganze Bibel. Es existiert ein ganzer Bibelkommentar von Adrienne von Speyer. Und dann vor allen Dingen viele Bücher über die Heiligen. Und als wirklich Einmaliges, dieser Adrienne von Speyer behauptete, sie könne auch sozusagen in den Himmel blicken. In den Himmel, wo die Heiligen sind. Der heilige Ignatius von Loyola spielt eine ganz besondere Rolle, weil er ja den Orden der Jesuiten, dem Balthasar angehörte, gegründet hatte. Also ob es der heilige Ignatius ist, ob es der Augustin ist oder Bernhard von Clairvaux, Adrienne von Speyer gibt an, sie kann oben in den Himmel schauen und sie kann diese Gebete dieser Heiligen hören. Und so entsteht, das Buch wird dann in 2 Bänden erscheinen, das ist das Allerheiligenbuch, von dem ich spreche. Also ja, so entsteht eine Jenseitsschau der Gespräche der Heiligen. Und dann merkt merkt man sofort, ja, das ist auf der einen Seite, das ist natürlich total spannend und auf der anderen Seite, ja, kann denn das überhaupt sein? Kann das überhaupt sein, dass jemand sich sozusagen intuitiv nochmal hineindenkt in die Welt der Bibel? Das kann man sich vorstellen, dass das mehr sein soll als nur so kreatives Schreiben, was wir ja auch gerne üben in Akademien und in Schulen. Ist das mehr als nur kreatives Schreiben? Und vor allen Dingen, darf man das überhaupt, also in den Himmel schauen? Also nicht nur gibt es das, sondern selbst wenn das wahr wäre, dass Adrian von Speyer die Gebetshaltung der Heiligen gehört und durchschaut habe, darf man das überhaupt mitteilen? Ich will das gar nicht werten, ich will nur das Problem sozusagen ansprechen, was über dem ganzen Werk von Hans-Urs von Balthasar und Adrian von Speyer kreist. 60.000 Seiten Protokolle der Bibel, Protokolle der Gespräche mit den Heiligen und das alles neben dem Hauptberuf. Alles neben dem Hauptberuf. Adrian von Speyer ist Ärztin, Gynäkologin, sie arbeitet in einem Krankenhaus. Hans-Urs von Balthasar ist Studentenseelsorger, schreibt dort seine Bücher. Also mit welcher Disziplin, mit welcher Energie wird all das aufgeschrieben? Warum die das machen, das hatte ich schon gesagt. Das ist sozusagen der ja geradezu niederdrückende, erschlagende Beweis, es gibt die Welt der Wunder. Es gibt die Welt der Wunder, es gibt die Welt des Himmels. Ein bewusster Widerspruch gegen die moderne Zeit. Da konnte natürlich schon zu Hans-Urs von Balthasars Lebzeiten der Widerspruch nicht ausbleiben. Der Jesuitenorden fand das nicht gut, was Hans-Urs von Balthasar da trieb, denn er wollte nicht nur sozusagen diese Protokolle veröffentlichen, sondern er suchte von den Jesuiten und später auch vom Vatikan die Anerkennung der Adrian von Speyer als eine Heiligen. Also die Kirche sollte sozusagen ihren Segen geben und der Orden der Jesuiten ihren Segen geben, also zu dem, was Adrian von Speyer dort alles dem Hans-Urs von Balthasar diktiert hatte. Das machte natürlich die Kirche nicht und das machte auch also der Jesuitenorden nicht und so trat Hans-Urs von Balthasar aus diesem Orden und gründete ein eigenes Institut, das Johannes-Institut. Der erste Kommentar, ich sagte es schon, den Adrian von Speyer diktierte, war ja ein Kommentar zum Johannesevangelium. Und dieser Johannes, der spielt natürlich für die Johannesgemeinschaft und für unser geniales Paar eine ganz große Rolle. Nicht Johannes der Täufer, nicht der Apokalyptiker, sondern der Lieblingsjünger Jesu. Unsere Zuhörenden haben vielleicht diese sehr schönen Bilder vor Augen vom letzten Abendmahl, wo der Lieblingsjünger Jesu, Johannes, sein Haupt an die Brust Jesu lehnt, darauf kommt es jetzt an, um gleichsam mit dem Herzen zu hören. Glaube kommt durch das Herz, aber das Herz will auch dann verstehen. Aber zuerst kommt der Glaube aus dem Hören, aus dem Herzen und wird dann also vom Verstand reflektiert. Das ist die Begründung für diese besondere Rolle, die Johannes eben in dieser Johannesgemeinschaft spielt. Die gibt es bis auf den heutigen Tag und die hat eine Unmenge von Schriften veröffentlicht, sehr wertvolles Material. Um Hans-Urs von Balthasar gibt es dann in den 60er Jahren Kontroversen. Adrian stirbt. Ich hatte es gesagt, es passieren alle möglichen Wunder. Stigmatisierung, Erneuerung ihrer Jungfräulichkeit und so weiter. Das können wir alles so stehen lassen. Darüber wollen wir gar nicht wertend reden. Aber Hans-Urs von Balthasar war natürlich, wie Kardinal Ratzinger damals sagte, er war vom Intellekt, von der Potenz, der geistigen Potenz her, war er der große Theologe seiner Zeit. Er ist aber zum Zweiten Vatikanum, gerade weil eben diese Geschichte mit der Adrian von Speyer auch in der Luft lag und irgendwo umstritten war, da ist er erst gar nicht eingeladen worden, er ist kaltgestellt worden. Und nun kommt unser Johannes Paul II., dieser größte aller Päpste, vielleicht nicht nur des 20. Jahrhunderts da ganz gewiss, sondern überhaupt der Weltgeschichte, also dieser Mystiker aus dem Osten. Johannes Paul II., der beschäftigt sich wieder neu mit Adrian von Speyer, und Hans-Urs von Balthasar. Und er beruft 1985 ein wissenschaftliches Symposium ein über dieses geniale Paar. Er lässt also die großen Gelehrten, theologisch Gelehrten der Welt nach Rom kommen und dort wird alles also untersucht, also was es gibt an Aufzeichnungen, was Anstößiges, befremdlich ist. All das muss aber gelesen werden und das macht ja die Größe von diesem Johannes Paul aus, dass er nicht sagt, ja, ich verstehe es nicht und es ist abseits und deshalb tue ich es auch ab. Nein, es ist wieder alles dessen, was wir im Normalmenschen erfahren, aber deshalb muss es nicht falsch sein. Johannes Paul II. War ja selbst ein großer Mystiker. Vielleicht ist da etwas dran an dieser Adrian von Speyer Geschichte. Und so gibt es also dieses berühmte Symposium 1985, dem viele weitere Forschungen dann folgen werden. Und dann 1988, also der Höhepunkt, Johannes Paul II. Ernennt Hans-Urs von Balthasar zum Kardinal. Was Hans-Urs von Balthasar gar nicht wollte, denn er war so selbstbewusst als Intellektueller wie dann auch demütig. Zwei Tage vor seiner Ernennung dann zum Kardinal, also vor seiner Reise nach Rom, wird er dann sterben im Alter von über 80 Jahren. Ob er vorher krank gewesen ist, das wissen wir nicht. Wir kennen die Krankengeschichte nicht. Überraschend war es. Es war sehr überraschend, dass er starb. Vielleicht war auch die Freude darüber, dass dieser heilige Papst ihn anerkannte, so groß, dass es ihn übermocht hatte. Wir sehen an dieser Stelle an dem ganzen Kapitel, wie auch an unserem ersten über Anna Katharina Emmerich und Clemens von Brentano, diese Geschichte der genialen Paare ist niemals abgeschlossen. Da gibt es so viel noch zu forschen und deshalb stellen wir sie ja auch vor. Wir stellen nichts vor, was sozusagen abgerundet ist, was nicht mehr anstößig ist, sondern das ist eine Kirchengeschichte im Werden und vor der stehen wir. Ja, vielleicht zwischendurch etwas zu meiner Person. Ich habe über viele Jahre Religionslehrer ausgebildet fürs Gymnasium und ich glaube, unsere Zuhörenden merken das auch. Also was mich hier begeistert an unseren genialen Paaren, ist sozusagen der Impuls, ne? Die Anregung, die von ihnen ausgeht. Wir können ja, wenn wir uns in der Gemeinde, in der Schule, in der Universität mit großen Vorbildern, mit Heiligen oder Seligen beschäftigen. Wir können ja gerade auf die zurückgreifen, die immer ein wenig sperrig auch sind, die interessant sind, die uns neugierig machen, aber die wir nicht einfach so abhaken können. Je mehr Widerständiges, je mehr Befremdliches bei diesen Heiligen ist, desto anregender sind sie auch. Und das gilt natürlich auch für Wanda Poltawska, die immer noch lebt, die ist 1921 geboren worden, am 2.11., also an aller Seelen, geboren worden in Krakau, wo sie immer noch lebt. Sie ist 101 Jahre alt und ich finde immer, man soll ja nicht aufs Alter gucken, aber ich finde es einfach toll, wenn es einem Menschen geschenkt wird, muss man ja sagen, so alt zu werden. Also Wanda Poltawska war mit Johannes Paul II. Befreundet und vielleicht muss man etwas sagen hier auch nochmal zur Freundschaft dieser genialen Paare. Diese Freundschaft in keinem der Fälle, die ich hier vorgestellt habe und allen anderen Fällen, hatte natürlich nichts Anzügliches, also nichts Sexuelles, Erotisches natürlich. Der Eros, also das wissen wir vom Hohen Lied Salomonis, der Eros hat ja eine unglaublich starke geistige Kraft. Er prägt uns, er setzt etwas in uns frei. Also niemand war so erotisch wie der heilige Franz von Assisi mit seiner Clara. Aber natürlich, nochmal deutlich will ich sagen, haben die miteinander überhaupt nichts gehabt. Also da ist nichts sozusagen für die Schlüssellochperspektive. Da ist auch nichts von dem, was heute so elend durch die Medien geistert, also von Missbrauch und all diesen Anzüglichkeiten. Nein, nein, damit hatte Wanda Poltawska und Johannes Paul II. Überhaupt nichts zu tun. Es war eine ganz tiefe, große Freundschaft und Liebe, derer ja auch unsere Priester bedürfen. Unsere Priester haben früher immer, zu meiner Kindheit noch, da war immer eine Haushälterin im Haus. Das war die eigene Schwester, manchmal die Mutter, manchmal auch nur eine Frau, mit der man gut konnte, mit der eine gute Schwingung da war. Eine Frau an der Seite des zölibatär lebenden Mannes ist immer eine Bereicherung. Warum? Weil sie das Leben hineinbringt, also in die zölibatäre Welt. Und das war bei Wanda Poltawska auch der Fall. Sie ist eine Ärztin, eine Psychiaterin und Humanmedizinerin. Ihr Mann ist inzwischen gestorben. Der war Philosophieprofessor in Krakau. Aus dieser Ehe sind 4 Kinder hervorgegangen. Und Johannes Paul II., Karol Wojtyla, der kannte Wanda Poltawska schon aus den 30er, 40er Jahren. Die sind zusammen aufgewachsen. Die haben beide die Erfahrung der Diktatur gemacht. Wanda Poltawska war 5 Jahre in einem Konzentrationslager gewesen, hat also Schrecklichstes erlebt und überlebt. Johannes Paul II. Ist, wie wir wissen, ja auch geprägt worden durch diese Zeit der Verfolgung. Und diese beiden, dieses geniale Paar, gehörte zu denen, die in dieser Schreckenszeit nicht zugrunde gegangen sind. Es ist ja immer die Frage, wenn uns Leid und Unrecht geschieht, also bestärkt es uns in der Ausbildung unserer Ressourcen, stärkt es unsere Widerstandskraft, unsere Resilienz, dann ist das Leiden etwas Produktives und vielleicht auch Gutes und auch von Gott Geschicktes, oder richtet es uns zugrunde. Da gibt es keine Mathematik, das ist in jedem Falle ein eigener Lebensweg. Diese beiden, Wanda Poltawska und Johannes Paul II., sind gestärkt aus dieser Zeit der Verfolgung hervorgegangen, gestärkt auch insofern, dass sie widerständig waren gegenüber vielem, was der Zeitgeist ihnen entgegenwarf. Ich will mal, bevor ich auf die Geschichte der beiden noch genauer eingehe, noch etwas erzählen von diesen Widerständigen dieser Wanda Poltawska. Da werden Sie, meine lieben Zuhörenden, auch unterschiedlich reagieren. Der eine wird sagen, es ist ja unmöglich, was diese Frau sagt, und der andere sagt, ja toll, die sagt mal, wo es lang geht. Das ist immer so. Wenn einer Klartext redet, dann spalten sich so die Meinungen und die Geister. Und so soll es ja auch sein. Unsere Kirche der Gegenwart hat ja deshalb auch in Johannes Paul II. Und Wanda Poltawska ein Vorbild, weil wir so stark lavieren. Es gibt ja Bischöfe, die noch mutig dem Zeitgeist entgegentreten, aber die meisten versuchen durchaus in guter Absicht. Sie versuchen sozusagen, ja, so eine Art Bückling, Diener von dem Zeitgeist zu machen, in der Hoffnung, dass man also die Kirche weiter vorantreiben kann, in der Hoffnung, dass man doch das Kirchenschiff wieder aufs hohe Meer fahren kann. Da war dieser Johannes Paul II. Und Wanda Poltawska, beide waren da ganz, ganz anders. Sie waren der Meinung, es ist nichts für die Kirche gewonnen, wenn wir uns dem Zeitgeist anpassen, sondern es geht um die Wahrheit, und da muss man auch Mut haben, für die Wahrheit einzustehen, und vor allen Dingen, man muss auch den Mut haben, sich unbeliebt zu machen, nicht immer dem Volk da nach dem Maule reden. Also Wanda Poltawska wurde im Jahre 2020, noch zur Corona-Zeit, von dem Journalisten Stefan Mädchen besucht. Das war kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Und Stefan Mädchen klopfte dann in der Wohnung von Wanda Poltawska in Krakau. Sie öffnete, und der Journalist der Tagespost hatte ordnungsgemäß, wie es damals vorgeschrieben war, die Mundbinde oder den Mundschutz dort vor den Mund gelegt, damit diese Coronaviren, wenn sie denn da sein sollten, also die alte Dame nicht berührten. Und jeder würde sagen, das ist ja aber auch das Mindeste gewesen. Das ist ja schon ein Risiko überhaupt, die alte Dame in dieser Zeit zu besuchen. Und hoffentlich war er geimpft, und der Mundschutz natürlich, das ist ganz wichtig. Und was sagt die alte Dame? Das Erste, was sie dem Journalisten mit dem Mundschutz sagt, ist: Haben Sie etwa Angst vor dem Tod? Also die hat sich drüber lustig gemacht. Wir wissen, man soll sich nicht über Menschen lustig machen, die da Angst haben vor der Corona-Infektion. Wir kennen doch alle schreckliche Fälle. Aber hier, ich erzähle die Geschichte, Stefan Mädchen hat sie selbst veröffentlicht. Also ich erzähle die Geschichte, weil sie etwas sagt über das ganze Anderssein so einer Frau von ganz großem Format. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe damals keine Angst vor dem Tod gehabt, als die Nazis da waren. Und ich werde mich auch nicht in die Knie zwingen lassen von diesem Coronavirus. Übrigens, wenn ich Persönliches hier nochmal kurz einflechten darf, meine Mutter, die kommt aus Königsberg in Ostpreußen, ist 92 Jahre alt, hat ganz ähnlich reagiert auf diesen Virus. Also sie hatte dann mit 91 den Virus gehabt, ein paar Tage Fieber gehabt, hat das überstanden. Sie sagt, ich habe damals die Vertreibung, den Russen, den habe ich überlebt. Ich werde keine Angst haben vor Corona. Aber jetzt komme ich zum Wesentlichen. Das ist alles nur Vorspruch sozusagen. Warum habe ich keine Angst? Weil ich keine Angst habe vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil der Tod mich zum lieben Gott führt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, über den Wanda Poltawska sofort ins Gespräch kam mit Stefan Mädchen. Nämlich, wir halten uns immer auf sozusagen in dem Vorläufigen. Wir sagen, ja, was kann man tun gegen die Krankheit? Ja, aber Wanda Poltawska sagt, und was ist, wenn die Krankheit dann kommt? Bin ich dann fern von Gott? Nein, ich bin nicht fern von Gott, sondern ich bin ihm näher. Diese spirituelle Dimension der Todesgefahr, die ist von den Kirchen ja in der Corona-Zeit überhaupt nicht entdeckt worden. Und insofern, das ist etwas Typisches für Heilige auch. Sie ist natürlich keine Heilige, sie ist ja nicht heilig gesprochen worden, aber sie hat was davon, dass sie sagt, die arbeitet gegen den Zeitgeist. Sie sagt, ja und, wenn das kommt, also dann kommt es halt. Und das andere, da werden unsere Zuhörenden auch sagen, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. In dem Gespräch mit Stefan Mädchen äußert sie sich natürlich auch zu dem, was die Kirche zurzeit auch völlig verrückt macht, unsere Gesellschaft sowieso, nämlich die ganze Genderfrage und die Frage also des Geschlechtes. Es gibt ja heutzutage, Sie wissen es, also die Transmänner und die Transfrauen, also Frauen, die sich in Männer umwandeln lassen und Männer, die zu Frauen werden, ein großes gesellschaftliches Problem bis hin in unsere Schulen. Wo sollen denn diese Kinder, diese Jugendlichen, ab 14 darf man sich da umwandeln lassen, wo sollen die denn also zur Toilette gehen, wo sollen die also an welchem Sportunterricht nehmen die teil und so weiter. Also ein Wahnsinnsproblem unserer Gesellschaft. Was sagt Wanda Poltawska? Sie sagt zu dieser Frage, das ist alles Quatsch von vorne bis hinten, das sage ich als Ärztin, und also wir werden als Männer geboren und wir werden als Frauen geboren, und das darf man als Kirche auch sagen. Man muss nicht jetzt immer mitmischen. Also mit diesen beiden Beispielen aus der Gegenwart will ich es belassen. Man erkennt, deshalb habe ich es erzählt, man erkennt sehr schön daran, wie widerständig diese Wanda Poltawska noch ist und immer war.
Das war ein spannender Blick auf Hans-Urs von Balthasar und Adrienne von Speyer. Der Kulturwissenschaftler Uwe Wolf ist heute unser Gast auf RM Spektrum. Es geht um geniale Paare der Kirche, wie sich Frauen und Männer wunderbar ergänzen. Bleiben Sie dabei, liebe Hörer, wenn wir zum dritten genialen Paar dieser Sendung kommen. Johannes Paul II. Und Wanda Poltawska.
hatte Wanda Poltawska in jungen Jahren 1962 einen Darmkrebs gehabt. Und hier kommt jetzt unser Johannes Paul II. Mit ins Spiel, denn damals war er noch in Polen. Und Johannes Paul II. Kannte Pater Pio, den er dann ja auch heilig gesprochen hatte, und hat sich an Pater Pio gewandt und hat gesagt, meine Freundin Wanda, die hat den Krebs und da steht eine schwere Operation bevor. Ich bitte dich, also Pater Pio, dass du sie in dein Gebet mit hineinnimmst. Das macht der Pater Pio und Wanda Poltawska wird geheilt. Sie muss die Operation gar nicht antreten. Das ist etwas, was auch ganz typisch ist für beide, nämlich der Glaube daran, dass neben unserer Vernunft und aller politischen Feinfühligkeit vor allen Dingen das Gebet die Welt bewegt. Das ist ja die Mitte überhaupt unseres Glaubens. Das Gebet bewegt die Welt und so vertraut eben Johannes Paul II., Karol Wojtyla, auf das Gebet von Pater Pio und dieses Wunder geschieht. Er wird dann Papst und darüber muss ich nicht viel sagen. Er ist der Papst, der durch die ganze Welt zieht, der wie keiner vor ihm auf der Suche ist nach den Zeugnissen des Heiligen Geistes, indem er eben Menschen aufspürt, die im der Aura der Heiligkeit waren und er spricht sie heilig. Also das ist sein politisches Wirken dann ja auch, er öffnet den Osten, aber so wie Jesus, ich sage das ganz am Anfang, so seinen Ort hat, seine Familie hat, wo er einfach auftanken konnte, nämlich damals Martha und Maria und ihr Bruder Lazarus, so hatte Johannes Paul II. In Wanda Poltawska in Krakau mit diesen vielen Kindern, die sie gehabt hat, die das Ehepaar gehabt hat, da hatte er so einen Ort, wo er auftanken konnte und wo er auch ganz Mensch sein konnte. Es gibt einen über 50 Jahre sich erstreckenden Briefwechsel zwischen Wanda Poltawska und Johannes Paul II. Sie war, wenn man das so ein wenig vielleicht überspitzt sagen darf, ja, sie war die Seelsorgerin dieses heiligmäßigen Papstes gewesen. Und sie ist dann am Ende auch am 4. April 2005 eine der ganz, ganz wenigen, die an seinem Sterbebett weilt. Sie ist die Frau, die ja wie eine Schwester neben ihm ist und ihn begleitet. Und durch sie ist auch das letzte Wort, was Johannes Paul II. Gesprochen haben soll, überliefert worden. Das letzte Wort, bevor er dann an dem 2. April 2005, 21.34 Uhr, glaube ich, war es, dann stirbt, war: Der Welt fehlt es an Weisheit. Der Welt fehlt es an Weisheit. Damit ist gemeint, wir wissen viel. Wir wissen unendlich viel, naturwissenschaftliches, mathematisches, politisches, geschichtliches. Aber was nützt uns all unser Wissen? Was nützt uns all unsere Klugheit, wenn wir nicht die Weisheit Gottes spüren, wenn wir dem Wissen nicht eine Richtung geben? Und so kommt bei Wanda Poltawska und Johannes Paul II. Kommt eben eigentlich alles zusammen, was einen großen Heiligen auszeichnet, eben die Freundschaft, der wache politische Sinn, die unglaubliche Kraft also des Wirkens und zugleich die Mystik, die Demut, das Wissen, dass alles doch letztlich abhängt von der Weisheit Gottes und von der Macht des Gebetes. Habt keine Furcht. Das war ja einer der ersten Worte oder vielleicht das erste Wort überhaupt, was Johannes Paul II. In seiner ersten Ansprache hatte. Habt keine Furcht, ich habe es auch nicht, so sinngemäß. Und das ist auch die Botschaft dieses genialen Paares. Habt keine Furcht. Wir leben ja in einer Zeit der unglaublichen Furcht. Ich komme noch mal kurz zu sprechen auf unsere Lage, unsere Bischofskonferenzen in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern. Sie ist ja so stark von Furcht geprägt. Natürlich auch von nachvollziehbarer Furcht, denn die Bischöfe, sie sind ja unsere Hirten, sie müssen ja das Kirchenschiff, also weiter über den Ozean des Lebens steuern, aber sie sind oftmals so ängstlich und es ist ja auch, ich will mich überhaupt nicht erheben, es ist ja auch sehr verständlich, dass sie ängstlich sind, dass sie nicht wissen, wie verhält man sich heute richtig. Wir leben ja nicht mehr im 19. oder im 18. Jahrhundert, wo man sozusagen durch ein Machtwort irgendwas regeln konnte, sondern wir leben in einem dialogisch-demokratischen Zeitalter und wir müssen sehr sensibel sein für die Stimmungen und Schwingungen. Aber wir dürfen das eigene nicht vergessen. Wir müssen und dürfen Mut haben zum Profil. Und das ist das, was alle drei heiligen Paare uns eigentlich mit auf den Weg geben. Nämlich habt keine Angst, habt keine Angst. Ich sprach ganz am Anfang auch über den Löwen von Münster, Kardinal von Galen. Dieser Kardinal von Galen, der ja berühmt wurde durch seine Predigten, mit denen er gegen die Euthanasie predigte, der wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann zum Kardinal ernannt und sein Wappenspruch war dann Nec Laudibus, Nec Timore, also weder durch Lob noch durch Angst soll ich also beeinflussbar sein. Also weder durch Schönrednerei, durch Lob, noch durch Angst, durch Furcht, durch Bange machen, sondern ich will alleine auf den Glauben mich konzentrieren, auf das, was Gott von mir fordert. Dieser Spruch, Nec Laudibus, Nec Timore, weder durch Furcht noch durch Lob will ich mich beeinflussen lassen, ist ein Zitat aus der Weihe der Bischöfe. Alle Bischöfe haben diesen Spruch gelobt oder haben da eingestimmt in diesen Spruch. Weder durch Furcht, also noch durch Schönrednerei, soll sich ein Bischof anpassen an den Zeitgeist, sondern er muss Mut haben, widerständig zu sein. Und das haben alle unsere drei genialen Paare, so unterschiedlich sie sind, gezeigt. Sie haben Mut gehabt, in ihrer Zeit das zu sagen, von dem sie meinten, dass es gesagt werden muss. Die letzte Wahrheit ist ja sowieso nur beim lieben Gott. Und deshalb müssen wir uns auch keine Sorge machen, was am Ende sein wird. Wir müssen uns und dürfen uns Sorge machen über das, was unser Auftrag ist. Und diese drei genialen Paare sagen, unser Auftrag ist es jeweils, die Kirche mitzugestalten und mutig das zu sagen, was wir sagen müssen. Es gibt in der Bibel dieses berühmte Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Sie erinnern sich, der eine hat ein Talent, also eine geringe Begabung, der andere hat drei, der andere hat fünf Talente, das ist also hochbegabt. Heute sind angeblich alle Kinder hochbegabt, das lassen wir weg. Also es sind so viele unterschiedliche Begabungen und wenn Christus wiederkommt mit den Engeln zu richten, die Lebenden und die Toten, dann geht es nicht darum, dass man dem einfach begabten Gemüt, also sagt ja, warum hast du nicht mehr aus deinen Talenten gemacht, warum bist du nicht ein Hochbegabter? Habt ihr geworden. Das ist alles Quatsch, sondern es geht nur um die Frage, was hast du aus deinem kleinen Talent, was dir gegeben ist, gemacht? Ich habe dir, sagt Christus, ein Talent mitgegeben und deine Aufgabe ist es, dieses Talent zu leben und zu entfalten. Und dazu machen alle drei genialen Paare Mut, zu sagen, das ist meine Stimme, das ist mein Auftrag und ich halte nicht den Mund. Also manchmal ist es klug, den Mund zu halten. Na, natürlich, man muss nicht immer den Lauten machen, aber ich halte, wenn es drauf ankommt, ich halte nicht den Mund, ich mische mich ein, ich bin widerständig. In diesem Sinne kann man dann auch dankbar sein, dass es diese genialen Paare gab. Es gibt ihrer viel, viel mehr, als wir jetzt ansprechen konnten. Man könnte im Grunde genommen einen ganzen Winter über diese genialen Paare reden. Ich habe eine kleine Serie in der Tagespost veranstaltet. Da habe ich etwa 30 dieser Paare vorgestellt. Die kommen dann im nächsten Frühjahr im Verlag Media Maria heraus. Darauf freue ich mich schon sehr, all dies gebündelt dann zu sehen und in der Hand zu halten. Denn es ist ja auch für den, der sich mit den genialen Paaren beschäftigt, als Schriftsteller oder als Lehrer, es ist ja ein unglaublicher Gewinn, sich mit Menschen zu beschäftigen, die Vorbilder waren.
Sie hörten ein RM Spektrum auf Radio Maria Österreich. Das Thema war heute geniale Paare der Kirche, wie sich Frauen und Männer wunderbar ergänzen. Gesprochen hat der Kulturwissenschaftler und Publizist Dr. Uwe Wolf. Gerne können Sie diese Sendung ab morgen in unserer Radiothek in der Kategorie RM Spektrum nachhören. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Gudrun Trausmuth.